Guten Tag, liebe Zuhörerschaft von Radio Gloria. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Und heute bin ich bei Pater Martin Ramm, der Priesterbruderschaft St. Petrus in Dalwil im Gespräch. Pater Martin Ramm hat unter anderem auch ein Buch geschrieben über die Thematik Die Logik der Liebe. Und das heutige Thema ist genau dieses mit Pater Martin Ramm. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Ausführungen. Herzlich willkommen bei Radio Gloria, Herr Pater Martin Ramm.
Grüß Gott.
Wo liegt der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe? Das ist auch ein Kapitel, wo Sie abhandeln in Ihrem Buch.
Es gibt ein Sprichwort, das man immer wieder einmal hört. Das lautet, Liebe mache blind. Und dem möchte ich widersprechen. Ich denke, da hat man etwas verwechselt. Es ist nicht die Liebe, die blind macht, sondern es gibt einen Zustand, den wir Verliebtsein nennen, und der ist in der Regel mit starken Gefühlen begleitet. Und es kann dann geschehen, dass die Gefühle so stark sind, dass die Vernunft ausgeschaltet wird. Und daraus resultiert eine Art von Sehstörung. Und deswegen würde ich nicht sagen, Liebe macht blind, sondern Verliebtsein macht blind. Man spricht dann von der rosaroten Brille. Dem Verliebten ist im ersten Moment alles einmal rosarot und bestimmte Aspekte der Wirklichkeit nimmt man dann nicht wahr, weil man sie nicht sehen will. Aber die Liebe, im Gegenteil, die Liebe schärft den Blick. Ja, wer wirklich liebt, der wird sensibel. Wer liebt, sieht mehr. Die Liebe besteht, wie die Philosophen sagen, in dem Streben nach dem erkannten Gut. Die Philosophie sagt uns, man kann nicht lieben, was man nicht kennt. Das heißt, es beginnt mit dem Blick, mit dem liebenden Blick. Und wo die Liebe einmal begonnen hat, da sucht man ein immer tieferes Erkennen und eine immer größere Nähe zu dem Geliebten. Also Liebe macht sehend, aber verliebt sein, wenn man es so versteht, dann würde ich sagen, macht blind.
Sie sprechen im Buch auch unter anderem von der grauen Brille bei älteren Menschen, die nicht mehr die rosarote Brille tragen. Was wollten Sie hier zum Ausdruck bringen?
Ja, das betrifft nicht nur die älteren Menschen, viele junge eben auch. Wo die rosarote Brille nicht mehr funktioniert, da kippt das eben gerne um und das kann manchmal recht schnell gehen. Es gibt gewisse Dinge, die man vielleicht im Anfang nicht sehen will. Und dann kann es geschehen, dass die Dinge, die man anfangs nicht sehen wollte, plötzlich übermächtig im Vordergrund stehen. Im ersten Moment meint man, der andere hat überhaupt gar keine Fehler. Und dann kommt man recht schnell in einen Zustand, wo man am anderen nur noch Fehler sieht. So ist es irgendwie das Gegenstück zu der rosaroten Sehstörung, würde ich sagen, die graue. Man sieht nur grau. Man wird blind für die Qualitäten und für das Gute am anderen. Und darunter leiden eben, wenn solch eine graue Sehstörung eintritt, eben dann stirbt auch die Liebe. Man lebt miteinander, man funktioniert miteinander, aber der wirkliche liebende Blick füreinander ist dann nicht mehr da. Und eben die Liebe lebt vom Anschauen, die Liebe lebt vom Blick, vom klaren Blick füreinander.
Wie lange dauert die rosarote Brillenphase, Pater Martin?
Oh, das kann manchmal recht schnell gehen. Man sagt, dass viele Freundschaften enden im ersten gemeinsamen Urlaub. Wenn man zum ersten Mal dann enger zusammen ist und auch mit Schwäche, die jeder Mensch an sich trägt, konfrontiert wird, dann entscheidet sich manchmal recht schnell, ob es wirklich Liebe ist, die wirklich schon bis zur Person des anderen vorgedrungen ist, oder ob es eben ein oberflächlich, gefühlsdominiertes Verliebtsein ist.
Jede Beziehung beginnt mit der Kennenlernphase. Wie lange dauert es, dass man den Partner, die Partnerin kennt?
Das ist eine gute Frage. Das Kennenlernen im eigentlichen Sinn, würde ich sagen, das dauert ein ganzes Eheleben lang. Es beginnt damit, dass man schnuppert und am Anfang stehen gewisse Äußerlichkeiten vielleicht im Vordergrund. Das sind schöne Augen oder schöne Haare oder eine liebliche Stimme. Und dann beginnt man, sich füreinander zu interessieren. Die Liebe macht dann eben auch, dass man einander vertraut und einander anvertraut. Und dann beginnt ein Entdecken. Und ich möchte sagen, dass für die Vitalität einer Beziehung und insbesondere einer ehelichen Beziehung unbedingt die Bereitschaft dazugehört, dass man ein Leben lang immer wieder einander entdeckt. Wenn man eine junge Frau oder einen jungen Mann kennenlernt, dann beobachtet man, man kann beispielsweise sehen, wie sie mit Kindern ist oder wie sie mit ihren Eltern ist. Aber wie sie sein wird, wenn sie Mutter ist, das weiß man noch nicht. Und wie es ist, wenn man Teenager hat oder wenn die Kinder aus dem Haus sind. Oder ganz spannend, wie wird es sein, wenn sie Großeltern sind. Und man kann bis zur goldenen Hochzeit und darüber hinaus kommen und man wird aneinander immer wieder Neues entdecken. Und das macht die ganze Sache eben auch spannend. Der liebende Blick ist bereit dafür, dass man einander immer wieder neu entdeckt. Und das hat damit zu tun, dass in einer echten, wahren Liebe man sich begegnet als Person. Und das gehört mit zum Wesen einer Person, unergründlich zu sein. Person ist nicht nur das, was man äußerlich sieht, sondern ist eine ganze innere Welt. Und das ist ein Abenteuer und ein spannendes Abenteuer. Und deswegen ist es auch von ganz wichtiger Bedeutung für die Vitalität einer Beziehung, dass man die gegenseitige Kommunikation pflegt, dass man die Sprache füreinander immer wieder neu findet und auch pflegt.
Die Verähnlichung ist auch eine Thematik, die Sie abhandeln in Ihrem Buch. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, es gibt zwei grundlegende Wirkungen der Liebe. Das eine ist die Liebe vereint und das andere ist die Liebe verähnlicht. Ja, die Liebe ist das Streben nach dem erkannten Gut. Und was man liebt, da wird man hingezogen. Lateinisch heißt diese Hinziehung Attractio. Das bedeutet, was ich liebe, das ist mir attraktiv. Auf Deutsch heißt das, das ist mir anziehend. Ich möchte dort sein, wo das Geliebte ist. Und die Liebe bewegt mich dann eben auch, dass ich die Hindernisse, dass ich das, was mich vom Geliebten trennt, gerne überwinden möchte. Das Ziel der Liebe ist immer die Vereinigung. Der Freund möchte gerne beim Freund sein. Wenn die Braut auf ihren Bräutigam wartet, dann ist sie voller Anspannung und kann es kaum erwarten, bis er endlich kommt. Die Liebe sucht diese Nähe, aber eben nicht nur im Äußeren, sondern eben dann auch im Inneren. Man interessiert sich, wie der andere denkt, welcher Sinnesart er ist. Und deswegen kann man sagen, was man liebt, dem wird man ähnlich. Die Liebe hat eine Kraft, die vereint und die verähnlicht. Wenn ein Kind seine Mutter liebt, dann wird es doch irgendwie wie von selbst sagen, Mama, ich möchte einmal sein wie du. Das ist das Vorbild. Und Bub schaut vielleicht mit besonderer Bewunderung auf den Vater und sagt, ich möchte einmal sein wie du. Was dem Geliebten lieb ist, das wird auch mir lieb. Das bedeutet, es gibt eine Nähe in der Sinnesart. Da gibt es das schöne lateinische Wort, das heißt Concordia. Und das bedeutet ein Gleichklang der Herzen. Von innen heraus eine Nähe. So dass Freunde nicht nur äußerlich den Partnerlook pflegen, das gibt es ja bekanntlich auch bei Hund und Herrchen, sondern die Wirkung der Liebe geht eben so, dass sie einen Menschen regelrecht verwandeln kann. Und einer der Kirchenväter hat einmal gesagt, wenn droben ist, was du liebst, dann wird diese Liebe dich hinaufheben, dann wird diese Liebe dich veredeln. Wenn aber drunten ist, was du liebst, dann wird diese Liebe dich runterziehen und wird dich verderben. Und das ist eben umso wichtiger zu verstehen, dass Liebe auf das hin richten sollen, was wirklich liebenswert, was wirklich gut und was wirklich edel ist. Und so ist auch die edle Liebe zwischen Menschen, die eheliche Liebe zwischen Mann und Frau, hat eine Wirkung, die über die äußere Nähe ganz weit hinausgeht.
Die erste Kennenlernphase ist auch sehr wichtig für eine Beziehung. Sie schreiben im Buch, dass man sich Liebesbriefe schreiben soll und nicht irgendwelche WhatsApps oder SMS, sondern Liebesbriefe. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie so denken, Vater Martin?
In der ersten Phase einer jungen Liebe, da überlässt man normalerweise nichts dem Zufall. Wenn er seine Verehrte besuchen geht, dann überlegt er, welchen Eindruck er auf sie macht. Vielleicht wird er sich noch einmal rasieren und wird sich vielleicht ein wenig ordentlicher kleiden. Und wie man die Zeit miteinander verbringt, das wird gestaltet. Und es wäre ja ganz wunderbar, wenn man das, was man hier übt, indem man es nicht dem Zufall überlässt, indem man überlegt, wie wirkt es und was möchte ich herüberbringen, wie möchte ich verstanden werden, wenn das dann im Laufe einer Ehe nicht abnimmt, sondern immer mehr verfeinert wird. Aber dieses Einüben, das ist eben häufig heute, findet kaum mehr statt, weil es ist eigenartig, man macht Liebeserklärungen per SMS und beendet Beziehungen per WhatsApp. Das ist irgendwie erschreckend und es ist so leicht, irgendwie nebenbei irgendwelche Floskeln ins Smartphone zu tuckeln. Aber ganz anders wäre doch, wenn ich mich hinsetze und ich mache erst einmal einen Entwurf. Ja, dann kann ich die einzelnen Worte abwägen und überlege mir, wie wird er oder sie das verstehen? Wie wird er das aufnehmen? Und nach dem Entwurf kommt die Reinschrift und das geht bis ins Detail. Dann ist es eben nicht egal, welches Papier ich nehme oder welchen Stift, ob ich es mit dem Drucker drucke oder ob ich es mit Hand schreibe. Alles das sind Signale, in denen sich auch die Persönlichkeit des Senders zum Ausdruck bringt. Ich denke, dass es sehr, sehr wertvolle Dinge sind. Und stellen Sie vor, man übt das eben ganz bewusst ein, wie wertvoll das sein kann für eine spätere Ehe, wenn das Miteinander eben in einer großen Sensibilität stattfindet. Es gibt ein sehr schönes Buch, eine Biografie von der heiligen Gianna Beretta Molla. Dort blickt man hinein in ihre Familie, zur Zeit ihrer Kindheit, aber man kann auch wunderschöne Einblicke gewinnen in die Zeit ihrer Jugend, in die Zeit, wo sie ihre Standeswahl getroffen hat und sich gefragt hat, welches ihr Weg sein könnte. Und als sie dann ihren Pietro kennengelernt hat, dann beginnen sie einander Briefe zu schreiben, die man auch in dieser Biografie lesen kann. Ich kann das Buch nur allerwärmstens empfehlen. Und es ist so edel, so zart, so wunderschön und lehrreich für jeden, der sich damit konfrontiert. Und deswegen würde ich sagen, was man so Liebesbriefe nennt, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, um über Distanz zu kommunizieren. Das müssen nicht stundenlange Telefonate sein, das müssen nicht ständige Smart Messages oder WhatsApp-Nachrichten sein, sondern ich möchte da vielleicht etwas altmodisch eine Stange dafür brechen, zum ganz traditionellen Liebesbrief zurückzukehren, bis hin zur Frage, welche Briefmarke ich jetzt draufklebe.
Vater Martin, herzlichen Dank für die ersten Ausführungen. Ich würde gerne einige Takte Musik einspielen. Liebe Zuhörerschaft von Radio Gloria, wir sind zurück im Gespräch mit Pater Martin Ramm. Er hat ein Buch geschrieben über die Thematik Logik der Liebe und ich freue mich nun auf die weiteren Ausführungen. Am Mikrofon ist die Andrea Marti. Pater Martin, in der Ehe gibt es immer wieder die Thematik Nähe und Distanz. Wie kann ich, was wahrscheinlich nicht ganz einfach ist, eine gesunde Distanz innerhalb von der Ehe pflegen oder leben.
Ja, wir brauchen hier nicht nur von der Ehe zu sprechen, wir können auch von der Freundschaft sprechen. Die Liebe sucht die Nähe zum Geliebten, zum Freund oder zur Gattin, zum Ehegatten. Und gleichzeitig bewirkt die Liebe auch eine gewisse Scheu, eine gewisse, was man religiös nennen könnte, eine Ehrfurcht. Diese Ehrfurcht, das ist die Achtung vor der Person des anderen, die Achtung vor dem Freund, die ist sehr, sehr wichtig für die Liebe. Wir kennen aus der Umgangssprache, was es bedeutet, wenn mir jemand zu nahe tritt. Und wenn der Freund dem Freund zu nahe tritt, dann tut das weh. Und es tut umso mehr weh, je größer die Liebe und die Verehrung für den Freund ist. Und deswegen sollten Freunde einander wirklich niemals zu nahe treten. Der Freund wird den Freund immer in seiner Persönlichkeit respektieren. Die Freundschaft lebt darin, dass man einander vertraut, dass man einander anvertraut. Und dann gibt es gewisse Dinge, die muss ich mir schenken lassen. Mitteilung von Geheimnissen oder überhaupt das die Offenbarung der Sinnesart des Freundes kann immer nur freiwillig sein. Wenn ich versuche, in die Intimsphäre des Freundes einzudringen, mir irgendetwas zu entreißen, werde ich ihn damit verletzen und häufig ist die Folge, dass er sich vor mir verschließt. Und was da gilt für jede Freundschaft, das gilt noch mehr für die Ehe. Dass ein Mann einen Blick auf seine Frau hat mit großer Ehrfurcht, dass er ihre Person sieht, sie achtet. Eben deswegen sehr, sehr sorgsam schaut, die richtige Distanz zu üben. Es klingt im ersten Moment paradox, aber es entspringt einer tiefen Logik der Liebe, dass die Wissenschaft der Liebe zu einem sehr großen Maß eben auch die Wissenschaft von der richtigen Distanz ist. Das Geheimnis miteinander zu bewahren und die Person des anderen nicht zu verletzen. Und das bedeutet eben auch, was der Mann seiner Frau sagt oder was die Frau ihrem Mann sagt, das ist als Geheimnis zu betrachten. Da muss ich mir nicht versichern lassen, du sagst es doch niemandem, sondern es ist selbstverständlich, dass das Geheimnis, das innere Geheimnis bleibt. Hier hat auch eine wichtige Rolle das, was man die Schamhaftigkeit nennt. Und zwar ist die Schamhaftigkeit etwas, was dem Schutz der Persönlichkeit dient, und zwar nicht nur dem Leibe nach, sondern umso mehr noch der Seele nach. Ich rede nicht über alles mit jedem. Sondern dann, wenn ich vertraue, wenn ich einen Freund habe oder eine Liebe ist zu einer Person, da teile ich mich mit, ohne Angst haben zu müssen, mir eine Blöße zu geben. Dieses Vertrauen kann nur da bestehen, wo die richtige Distanz eingehalten wird. Also deswegen sage ich, eine glückliche, eine gesunde Ehe ist zu einem ganz großen Teil auch die Kunst der richtigen Distanz. Und das wirkt bis hinein in die Erziehung der Kinder. Wenn die Kinder merken, dass der Vater die Mutter ehrt, dass eine Ehrfurcht hat, dass da eine liebende Sorgsamkeit ist, die Mutter nicht zu verletzen oder ihr nicht lästig zu sein, dann wird das wie von selbst eben auch auf die Kinder übergehen und umgekehrt. So wie der Vater die Mutter ehrt und die Mutter den Vater, so werden die Kinder auch Vater und Mutter ehren, nach dem Beispiel, das sie an ihren Eltern sehen.
Konfliktbewältigung innerhalb der Ehe ist auch immer wieder ein Thema. Sie jetzt mit Ihrer Erfahrung, die Sie gemacht haben, was würden Sie empfehlen? Wie soll man Konflikte innerhalb der Ehe bewältigen, angehen?
Es wird innerhalb einer Freundschaft und innerhalb einer Ehe immer wieder auch Reibungen geben. Es gibt nun einmal gewisse Tugenden, die kann man nur miteinander üben. Ja, wäre ich alleine in irgendeiner Wüste vergraben, dann würde vielleicht gar niemand meine Geduld erproben, aber ich könnte mir diese Tugenden auch nicht erwerben. Geduld erwirbt man, indem man sie übt. Wir wissen aus der Glaubenslehre, dass es das gibt, was wir die Erbsünde nennen, dass jeder Mensch irgendwie eine Wunde mit sich trägt. Und das ist eine Herausforderung für uns alle. Überall, wo Menschen näher zusammen sind, wird man sich aneinander reiben und wird man sich auch begegnen in der Wirklichkeit einer durch die Erbsünde verwundeten Natur. Eine der Regeln, die ich sehr gerne auch schon vor allem den jungen Brautpaaren gebe, die lautet, nicht einander ändern, sondern aneinander wachsen. Wenn man diese Grundeinstellung hat, ja, nicht aneinander herum verbessern, sondern dass man sich überlegt, was kann mir das jetzt nutzen? Wie kann ich in dieser Situation jetzt Geduld üben? Wie kann ich hier eine Großzügigkeit, eine Herzensweite, wie kann ich Güte zeigen oder auch Vergebung üben? Dann ist vielen Konflikten schon gewissermaßen der Zahn gezogen. Und wo wirklich Liebe ist, da ist ja eben auch, wie eben gesagt, die Scheu voreinander, da ist die Ehrfurcht, da ist ja etwas, was mir sagt, ich will den anderen nicht verletzen. Die Qualität einer Beziehung liegt nicht darin, dass man nicht streitet, sondern die Qualität einer Beziehung liegt darin, dass man, wie man streitet, ja. Und in unserer deutschen Sprache gibt es auch einen Unterschied, den man unbedingt machen sollte. Und zwar ist das, da gibt es das Wort zanken. Na, zanken sollte man nicht. Und die Etymologie sagt uns, im Wort zanken steckt das Wort Zahn. Wenn man das wörtlich übersetzt, heißt das mit den Zähnen aufeinander losgehen. Also zanken sollte man nicht. Aber eine gesunde Streitkultur ist sehr nützlich, weil ja auch Mann und Frau nicht gleich sind. Gleich in ihrem Wert und Würde wohl, aber in ihrer Art sind sie doch andersartig, deswegen auch gewisse Dinge unterschiedlich auffassen. Und wenn sie in dieser unterschiedlichen Auffassung einander begegnen und dann zu einer guten Kommunikation und Streitkultur kommen, dann können sie zu interessanten Ergebnissen kommen. Und das ist spannend. Die Regeln, gut miteinander zu streiten, setzt immer schon grundlegend voraus, dass man den anderen nicht verletzen will und darüber hinaus, wenn man Familie ist, Kinder hat, dass man auch die Kinder nicht verletzen will. Ja, das heißt, dass ich im Moment merke, hier ist ein Punkt, der wäre eines edlen Streites wert, aber die Umstände stimmen nicht, dann könnte ich sagen, mein lieber Ehemann, darüber sollten wir streiten, aber nicht jetzt. Warten wir doch bis heute Abend und dann nehmen wir eine gute Flasche Wein und dann nehmen wir uns die Zeit oder gehen spazieren und dann tun wir das. So könnte man viele, viele Konflikte könnte man lösen. Zanken sollte man nicht. Und dann gibt es noch ein anderes Wort, das ich den Eindruck habe, auch in der Schweiz sehr gerne gebraucht wird. Das ist diskutieren. Und die wörtliche Bedeutung von diskutieren, das kommt von discutere, heißt auf Deutsch zerschlagen, zertrümmern. Also die typische Diskussion ist, wenn man so aufeinander einredet, um den anderen platt zu machen. Und man wartet, bis er Luft holt, damit man dann wieder einsetzen kann. Und das Ergebnis vieler Diskussionen im eigentlichen Sinn sind dann häufig doch gegenseitige Verletzungen und Trümmer und eben auch häufig Verletzungen auf Seiten der Kinder. Ich denke, man könnte das Ideal einer Konfliktbewältigung oder einer Streitkultur so beschreiben, wenn man ein Ehepaar, das einander wirklich liebt, beobachtet, bei der Art und Weise, wie sie edel streiten, dann müsste dem Betrachter der Gedanke kommen, Mamma mia, wenn die schon so edel streiten, wie muss das dann erst sein, wenn sie sich miteinander freuen?
Schön, das Sakrament der Ehe erlässt auch viele Gnaden.
Wir betrachten die Ehe auf zwei Ebenen. Es gibt einen theologischen Grundsatz, der lautet, die Gnade setzt die Natur voraus. Gratia supponit naturam. Also es ist immer zuerst über die Natur zu sprechen. Es ist ähnlich wie bei der Hochzeit zu Kana. Da hat Jesus Wasser in Wein verwandelt. Die natürliche Grundlage ist das Wasser und das bedeutet die Ehe so, wie Gott sie eingesetzt hat. und meint eben auch die natürlichen Voraussetzungen, die ein Mann oder eine Frau mitbringen, um eine glückliche Ehe zu führen. Ja, die beste Voraussetzung, natürliche Voraussetzung für eine glückliche Ehe ist ein guter Mann und eine gute Frau. Und die Charakterfestigkeit und menschliche Reife von Mann und Frau sind die Voraussetzungen, die eben dann der Gnade auch erlauben zu wirken. Die Gnade ist nicht etwas, was so unvermittelt von oben runter fällt. Und es gibt Gnaden, die gibt Gott uns ohne unser Mittun. Die Gnade kommt immer zur Reife, indem der Mensch mit der Gnade mitwirkt, dass er sie benutzt und fruchtbar macht. Und da müsste man eben grundlegend über die Ehe als Sakrament sprechen und zu zeigen, welches die Ehegnaden sind, die mit der sakramentalen Ehe verbunden sind.
Gemäß Johannesevangelium hat Jesus das erste Wunder bei einer Hochzeit, also in Kana, vollbracht, wie Sie vorhin erwähnt haben. Wie interpretieren Sie dies?
Es sind zwei Ereignisse, die zeitlich nicht nahe beieinander sind. Das eine ist die Taufe Jesu im Jordan und das andere ist die Hochzeit zu Kana. Was die Hochzeit zu Kana bedeutet, kann man eben von der Taufe Jesu am Jordan her vielleicht auch ganz gut verstehen. Ja, Jesus ist nicht getauft worden seinetwegen, sondern unseretwegen, indem er zu Johannes sagt, nun lass geschehen, damit aller Gerechtigkeit Genüge getan wird. Johannes hat Jesus in den Jordan untergetaucht, hat Jesus auf geheimnisvolle Weise sein Sterben dargestellt, durch das Untertauchen, und seine Auferstehung durch das Auftauchen. Und so hat Jesus die Wasser des Jordan geheiligt, und schon in der Zeit der frühen Kirchenväter war man der Meinung, dass Jesus durch diese Taufe im Jordan das Sakrament der Taufe eingesetzt hat, durch das wir auch in seinen Tod hineingetaucht werden, um mit Jesus zu sterben und mit Jesus aufzuerstehen. Die Einsetzung der Taufe ist die Taufe Jesu am Jordan. Und ganz ähnlich ist das mit der Hochzeit zu Kana. Was Jesus hier getan hat auf einer Hochzeit, dass er das Wasser in Wein verwandelt hat, das ist ein geheimnisvoller Hinweis auf die Wirklichkeit der Ehe, die Gott schon bei der Schöpfung, als er den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, begründet hat, aber dann in eine höhere sakramentale Wirklichkeit gehoben hat. Eben die natürliche Ehe ist das Wasser, die sakramentale Ehe ist der Wein. Und deswegen ist beispielsweise ein heiliger Augustinus davon überzeugt, dass Jesus bei der Hochzeit zu Kana die Ehe zum Sakrament erhoben hat.
Und wenn man die Ehe antreten möchte, ist es sicher wichtig, dass man auch eine Vorbereitung auf die Hochzeit macht. Wie sieht eine Vorbereitung aus und wie lange dauert das?
Ja, es ist ganz eigenartig, dass viele meinen, wir schaffen das schon und meinen, eine Vorbereitung, ein Eheseminar oder so etwas, das sei für sie eigentlich nicht nötig, weil sowieso alles klar sei. Aber wenn man Eheleute fragt, dann nach einigen Ehejahren, wie stand es denn mit ihrer Vorbereitung, da sind viele dabei, die sagen, wir sind eigentlich völlig unvorbereitet in die Ehe gegangen. Manche hatten einen Nachmittag oder einen Abend und das war's. Wenn wir um uns herum schauen in die berufliche Welt, dann überall gibt es Vorbereitungen, überall gibt es Fortbildungen, die sind sogar obligatorisch. Und ausgerechnet bei der Ehe ist man der Meinung, dass das so gar nicht nötig sei und erst wenn es brennt, dann sucht man irgendeine Hilfe. Im glücklichen Fall dann noch. Ob eine Ehe glücklich wird, das ist nicht einfach nur, wie man sagt, Glückssache, sondern das ist harte Arbeit. Und worin diese Arbeit besteht, darüber sollte man, bevor man in den Ehestand eintritt, eine klare Vorstellung haben. Also wenn Sie fragen, wann die Vorbereitung auf die Ehe beginnt, dann würde ich sagen, die beginnt eigentlich schon in der Kindheit. Wenn ein Bub für sich das Ideal fasst und sagt, ich möchte mal ein guter Mann werden, so einer wie der Papa, und ein Mädchen sagt, ich möchte eine gute Frau werden, dann ist das schon die erste Vorbereitung auf die Ehe. Nur wer sagen kann, ich will ein guter Mann sein, der kann auch sagen, ich will für dich ein guter Mann sein. Oder ich will für dich eine gute Frau sein. Es wäre also sehr, sehr wünschenswert, dass unsere Kinder und Jugendlichen dieses Ideal erkennen und sagen, ja, ich möchte ein guter Mann sein, eine gute Frau möchte ich werden. Und der natürliche Weg, wie wird man ein guter Mann, wie wird man eine gute Frau, ist ganz einfach. Sei ein guter Sohn, dann wirst du ein guter Vater werden. Und sei eine gute Tochter, dann wirst du eine gute Mutter werden. Und wenn dann die Pubertät kommt, wenn die Jugendzeit kommt und ein junger Mensch die Reife erwirbt, dass er sieht, es geht nun darauf zu, dass ich in meinem Leben eine grundlegende Entscheidung treffe, dass ich eine Standeswahl treffe, ist eine ganz wichtige Angelegenheit, ob du als junger Mensch deine Charakterbildung ernst nimmst oder nicht. Das ist nicht einfach deine Privatsache, sondern gewissermaßen schuldest du das schon deiner künftigen Frau oder deinem künftigen Mann. Wenn ein junger Mensch so eingestellt ist und das irgendwie ins Visier nimmt, welch ein Segen. Es stellt sich immer wieder die Frage, ja, was muss ich denn machen, damit ich einen guten Mann oder eine gute Frau finde? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Sie lautet, willst du einen guten Mann? Schau, dass du einen verdienst. Mach dich selbst wertvoll. Das ist vor allem die große Herausforderung in der Jugendzeit, sich selbst wertvoll zu machen und die natürlichen und charakterlichen und geistigen Fähigkeiten zu entwickeln, für welches Leben oder welchen Stand auch immer dann die Entscheidung fällt. Gott ist es, der unsere Wege kennt, und mancher wird vielleicht auch den geistlichen Stand wählen, wozu eine gute Vorbereitung nicht minder notwendig ist. Dann kommt eben die Phase, wo man einander kennt, man interessiert sich füreinander aus Kameradschaft, dann werden Freundschaften. Und wenn dann junge Jugendliche oder junge Erwachsene, Männer, Frauen, die Freundschaft miteinander vertiefen wollen, dann ist es doch gewöhnlich die Frage, ob es vielleicht sein könnte, dass das diejenige oder derjenige ist, mit dem man dann in die Ehe eintritt. Gibt es sicher die Schnupperphase oder was man so im romantischen Sinn das Verliebtsein nennt. Aber eben dann das Kennenlernen muss eben verbindlich werden, man wird sich verloben. Und nach einer gebührenden Zeit der Verlobung kommt dann die ernsthafte Ehevorbereitung und dann die, was man Hochzeit nennt, eben Hochzeit, das ist der Höhepunkt des Aufeinanderzugehens vor dem Altar. Denken Sie, wie schön es wäre, wenn ein Brautpaar zueinander sagen könnte, du, für dich habe ich gebetet, seit ich 12 war. Obwohl ich dich noch nicht kannte, aber ich habe schon für dich gebetet. Und auf die Art und Weise tritt man eben auf eine sehr schöne und edle Art und Weise in Beziehung zueinander.
Schön. Mutter Teresa sagt, Familien, die zusammen beten, dass die auch zusammen bleiben. Können Sie das bestätigen, Pater Martin?
Mein ganzes Menschsein sehe ich eben nicht nur auf der natürlichen Ebene, was es bedeutet, ein Mann oder eine Frau zu sein, sondern da ist eben der, in dem ich meinen Ursprung weiß und auch mein Ziel. Ja, die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin, verweist mich auf Gott. Und wenn ich mit Gott in Beziehung trete, und das geschieht im Gebet, und zwar eben nicht nur im verbalen, formulierten Gebet, sondern eben dadurch, dass ich meine ganze Lebensweise und meine ganze Existenz auf Gott hin beziehe, dann werde ich wissen, wenn ich glücklich werden will, vorbei an dem, was Gott sich für mich gedacht hat, dann werde ich in die Irre gehen. Und das bewegt denjenigen, der das erkennt, dazu, im Gebet mit Gott verbunden zu bleiben. Und dasselbe gilt eben auch für die Ehe. Zu glauben, man könne eine glückliche Ehe führen, vorbei an dem, was Gott für die Ehe gedacht hat, das wäre ein Irrtum. Indem eben die Eheleute beten, jeder für sich, aber eben auch miteinander. Bleiben Sie mit Gott in Verbindung. Das ist nicht nur eine Quelle von Gnade, sondern auch eine Quelle von dem Licht. Ja, dass meine Verhaltensweise und meine Lebensweise, meine Sinnesart auch immer wieder nach oben hin anbindet. Und wo eine Familie miteinander betet, kann man die Orientierung so schnell nicht verlieren. Da weiß man auch, wo man Fehler gemacht hat, wo es Heilung gibt. Und wenn es schwierige Phasen und harte Prüfungen gibt, dann weiß man eben auch, aus welchen Quellen man schöpfen kann, um die Kraft zu bekommen, auch zu vergeben und Wunden zu heilen und Schwierigkeiten sich zu bewähren, damit das Gold geprüft wird, wie eben im Feuerofen die Liebe sich als echt erweist. Und deswegen hat Mutter Teresa ganz und gar recht, wenn man miteinander betet, bedeutet eben nicht nur Gebete runtersagen, sondern dass man wirklich mit Gott in Verbindung bleibt, Ehegatten, Eltern, die ganze Familie, dann ist das eine ganz große Gewähr dafür, dass man in den Fernissen des Lebens auch miteinander zusammensteht und sich miteinander bewährt.
Pater Martin, jetzt haben Sie dieses schöne Buch geschrieben. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Sie über diese Thematik schreiben?
Ich habe mich von Kindheit an für diese Themen sehr interessiert. Die sind mir sehr nahe gegangen. In meiner Kindheit haben meine Eltern sich für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder engagiert. Und das hat dazu geführt, dass wir in Kontakt kamen zu vielen Priestern, zu vielen Eheleuten, zu vielen, die sich engagiert haben, und alle die Themen rund um Ehe und Familie waren immer präsent. Und das Verständnis meines Priestertums sagt mir eben, ich bin ja nicht Priester geworden für mich, weil es so schön ist, sondern ich bin Priester geworden, um auf eine geistige Weise ein Vater zu sein. Es gibt eine große innige Verbindung und Hinordnung zwischen Priestertum und Ehe. Und unsere Aufgabe ist es, den Eheleuten zu helfen. Und wenn man eine Weile Priester ist und Beichte hört und in der Seelsorge tätig ist, Kinder-, Jugendveranstaltungen, Familienfreizeiten macht, da wird man sehr, sehr schnell mit den Freuden und auch mit den Nöten des Ehelebens konfrontiert. Und es war mir immer ein Drang, zu diesen Themen auch zu sprechen und Orientierung zu geben, wie Ehe, Familie, Erziehung und so weiter. Und es gibt wohl auch den ein oder anderen Mitbruder, der gesagt hat, lass das, die wissen schon selbst, wie das geht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Eheleute sehr, sehr dankbar waren, wenn man solche Themen aufgreift. Ich habe viele Jahre lang dann Eheseminare gehalten für Brautleute. Und das war immer ganz spannend, das war immer ein Gemisch. Es war ein Teil Brautleute und ein Teil Jungverheiratete bis hin zu solchen, die schon 20 oder 40 Jahre verheiratet waren, die gemeinsam diese Kurse gemacht haben. Und aus der Erfahrung dieser Kurse heraus ist dann das Buch entstanden, weil zu den Kursen mal kommen mehr, mal kommen weniger, aber man erreicht doch immer eine begrenzte Anzahl. Und ich dachte, wenn es ein Büchlein gäbe, das man und das Volk bringen kann, dass Brautleute und Eheleute lesen und miteinander lesen könnten, dann wäre das wahrscheinlich ein Segen. Und als ich dann diese Kurse auf die Art und Weise zu Papier gebracht habe, dann habe ich es auch bewusst Eheleuten gegeben, dass sie es miteinander lesen. Und dann gab es auch ganz spannende Sachen, dass sie dann ihre Anmerkungen geschrieben haben, und zwar sie auf die eine Seite und er auf die andere Seite. Und so sind wir dann miteinander das Buch durchgegangen, und auf diese Art und Weise konnte ich mir auch eine Gewähr schaffen, dass es verständlich und praxistauglich ist.
Ja, man hört immer wieder, Priester sind nicht verheiratet, also können sie nicht kompetent über die Ehe sprechen. Wie sehen Sie dies, Pater Martin?
Ja, eben wie gesagt, es sind zwei Sakramente, die in einer großen Verbindung zueinander stehen. Das ist die Priesterweihe, und das andere Sakrament hat man früher genannt, die Elternweihe. Das ist das Sakrament der Ehe. Und wo sollen denn Berufungen wachsen, wenn nicht in den Ehen? Ja, deswegen brauchen wir gute Ehen, um aus den Ehen als Frucht heraus gute Priester zu bekommen und geistliche Berufungen. Und diese geistlichen Berufungen wieder werden als eine ihrer wichtigsten Aufgaben haben, für die Ehen zu wirken. Zum meinen, als Priester kenne man sich nicht aus, da muss ich daran denken, wie unser Bischof Vitus Wanda wurde einmal gefragt, wie er denn als Bischof dazu komme, sich zu Ehe und Familie zu äußern, weil er sich ja doch auch nicht auskenne, worauf er geantwortet hat, ja, Bischöfe wachsen nicht auf Bäumen. Und das gilt eben auch für Priester, man ist ja selbst aus einer Familie gekommen und nicht irgendwo auf einem Baum gewachsen. Und die gewisse Distanz, die ich habe, dass ich selber nicht Frau und Kinder habe, ist eher noch ein Vorteil. Ja, ich stecke gewissermaßen nicht drinnen, sondern ich stehe drüber. Und ich habe Kontakt zu unzähligen Ehenleuten und Männern, Frauen, Jugendlichen, Brautpaaren. Nicht zuletzt auch aus der Beichtseelsorge werden dem Priester tiefe Einblicke in dieses Ganze geschenkt. Und wohl ist nicht vielleicht jeder in gleicher Weise da interessiert oder auch geeignet. Und mancher ist ein geborener Jugendseelsorger und mancher mehr für Senioren. Aber grundsätzlich ist es ein Thema, das Priester sehr betrifft und zu denen ich meine, dass sie sich auch kompetent äußern können. Ähnlich, das klingt vielleicht etwas eigenartig, aber ein Arzt muss ja nicht krank sein, um Krankheiten zu verstehen. Nicht jetzt, dass ich sagen möchte, die Ehe ist eine Krankheit, aber es ist doch ähnlich wie beim Arzt, der aus einer gewissen Distanz heraus manche Dinge auch viel besser sieht und dann auch effektiv helfen kann. Und so sind Priester geistliche Väter, geistliche Ärzte. Und es ist der Dienst des guten Hirten, den sie versehen. Und es gehört auch zu den Freuden des Priestertums, dass man an den Freuden und auch Leiden von vielen, vielen Ehen und Familien auf eine ganz spezifische und enge Art und Weise teilnehmen darf.
Herzlichen Dank, Pater Martin. Ich bin auch sehr angetan von diesem Buch. Eigentlich sollte man das neu geschlossenen Ehen abgeben und, wie Sie erwähnt haben, vielleicht zusammen das lesen, täglich lesen. Es ist wirklich ein Segen.
Ich habe schon Ehepaare erlebt, die hatten die gute Idee, nachdem sie sich mit diesem Buch vorbereitet haben, dann zur Hochzeit dieses Buch allen Teilnehmern zu schenken. Und das möchte ich gerne auch als einen Input oder eine Anregung geben für solche, die das hören und denken, ja. Ich möchte noch betonen, wir haben immer diese Art von Schriften gratis verteilt. Also man kann ohne weiteres auch 50 oder mehr bestellen und freue mich, wenn es unter das Volk kommt. Und gerade eine Hochzeit oder eine Familienfeier kann dazu eine sehr gute Gelegenheit bieten.
Sehr schön. Und wenn ich das beziehen möchte, soll man sich an Sie wenden oder unter der Internetseite www.petrusbruderschaft.de.
Ja, und ich denke im Internet heute, zu Googles Zeiten, wenn Sie Logik der Liebe und Martin Ramm eingeben, dass Sie wahrscheinlich auch recht leicht irgendwelche Bestellmöglichkeiten finden. Auf unserer Pfarrei-Website personalpfarrei.ch oder auf introibo.net oder eben petrusbruderschaft.de.
Herzlichen Dank, Pater Martin. Und so wünsche ich Ihnen weiterhin einfach reichen Gottessegen und mögen Sie auch immer wieder vom Heiligen Geist erfüllt werden, damit Sie solche schöne Bücher schreiben dürfen, können für uns. So wünsche ich Ihnen und der ganzen Bruderschaft einfach alles Gute.
Vergelt's Gott.
Pater Martin, mögen Sie uns noch der göttliche Segen spenden?
Ja. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram, benedicat et custodiat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.